Stell dir vor, da passiert etwas, also jemand begeht ein wirklich unvorstellbares, brutales Verbrechen. Die Öffentlichkeit, die schreit dann sofort nach einem Monster. Ne? Die Medien wollen eine fesselnde, ja eine hochdramatische Geschichte. Aber der forensische Psychologe, der genau diesem Täter dann gegenüber sitzt, der sucht weder nach einem Monster noch nach einer coolen Story. Der will im Grunde, der will einfach nur die kognitive Auslastung im Gehirn dieses Menschen messen.
Ja, und das ist wirklich eine eiskalte, absolut methodische Herangehensweise. Für Außenstehende wirkt das oft extrem befremdlich, weil, naja, wir sind es halt gewohnt, in diesen moralischen Kategorien von Gut und Böse zu denken.
Richtig.
Aber die forensische Psychologie tut das eben nicht. Sie blickt auf Metriken, auf psychometrische Daten und auf reine Wahrscheinlichkeiten.
Mit dir, unserem Zuhörer, du bist ja vermutlich gerade dabei, dich in die Vorlesung, Moment, ich hab's hier, Einführung in die forensische Neuropsychologie 2.1 von Ass-Professor Dr. Phil Johannes Klopf einzuarbeiten. Sommersemester 2026.
Genau.
Du bereitest dich auf Prüfungen vor oder sitzt vielleicht schon an den ersten Entwürfen für deinen Übungsbericht? Und wir behandeln dich heute einfach wie einen angehenden Kollegen. Wir sezieren die Realität dieser Arbeit. Was passiert wirklich, wenn diese ja unfassbar komplexe, chaotische menschliche Psyche voll auf die starren, binären Regeln unseres Rechtssystems prallt?
Dieses Aufeinandertreffen, das ist im Grunde der absolute Kern der forensischen Psychologie. Sie ist ja neben der Kriminalpsychologie quasi eine der tragenden Säulen der Rechtspsychologie. Die große Herausforderung ist dabei, diese psychologischen Theorien und Erkenntnisse so zu übersetzen, dass ein Richter, der ja vor allem in Paragraphen denkt, damit überhaupt eine fundierte Entscheidung treffen kann.
Das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor.
Absolut. Das ist ein permanenter Übersetzungsakt zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten.
Wobei die Gerichte diese Übersetzungen ja auch nicht einfach mal eben so hinnehmen, oder? Also wenn man sich die Standards ansieht, die der Verwaltungsgerichtshof, also der VGH, da an diese Gutachten anlegt, da wird einem beim Lesen fast schwindelig.
Ja, die Messlatte liegt da extrem hoch.
Das ist kein lockerer Bericht über den Gemütszustand von einem Angeklagten. Das ist eine knallharte wissenschaftliche Arbeit. Und was mich im Material wirklich stutzig gemacht hat, ist diese extreme Betonung auf die Trennung der Disziplinen.
Mhm.
Also Psychiatrie und Psychologie dürfen methodisch absolut nicht vermengt werden. Warte mal, ist das nicht einfach, naja, so akademisches Gatekeeping?
Wie meinst du das genau?
Naja, warum kann ein wahnsinnig erfahrener Psychiater, der ja jeden Tag mit schwerkranken Patienten spricht, nicht einfach auch diese psychologischen Tests durchführen? Der kennt sich doch mit Menschen aus.
Ja, das wirkt auf den ersten Blick vielleicht echt wie so reines Revierverhalten, hat aber einen ganz fundamentalen methodischen Grund. Ein Psychiater blickt primär durch eine medizinische Linse.
Okay.
Er sucht nach pathologischen Symptomen, um eine Diagnose zu stellen und dann eine Therapie oft halt medikamentös einzuleiten. Die klinische Psychologie arbeitet hier völlig anders.
Nämlich wie?
Sie nutzt objektive, stark standardisierte Testverfahren. Wir sprechen davon Psychometrie. Es geht darum, Konstrukte wie Intelligenz, Frustrationstoleranz oder auch Impulskontrolle überhaupt erstmal messbar und vor allem vergleichbar zu machen.
Ah, okay. Man schaut also nicht nur, ob jemand in dem Sinne krank ist, sondern man misst, wie weit sein Verhalten von einer statistischen Norm abweicht.
So kann man es ausdrücken, ja. Und um diese Instrumente fehlerfrei anwenden zu können, verlangt das Gesetz völlig zu Recht ein komplett abgeschlossenes Universitätsstudium plus eben eine sehr spezifische postgraduelle Fachausbildung, das sogenannte Jus Practicandi.
Ah, das Jus Practicandi. Genau, das stand da auch explizit drin.
Richtig. Und diese Leistung muss der Gutachter dann auch zwingend persönlich erbringen. Er darf das nicht einfach an Hilfskräfte delegieren. Ein ärztliches psychiatrisches Gespräch ist halt etwas grundlegend anderes als so eine mehrstündige psychologische Testbatterie.
Krass. Das ändert mein Bild von diesem Beruf wirklich enorm. Ich hatte da ehrlich gesagt immer diesen Hollywood-Tropus im Kopf.
Den Profiler im dunklen Raum.
Ja, voll. Der Profiler, der dem Täter tief in die Augen schaut und direkt dessen Seele liest. Aber das hier klingt eher so, als würde man versuchen, das exakte Volumen eines stürmischen, unberechenbaren Ozeans mit so einem starren, geometrischen Lineal zu vermessen.
Das ist ein tolles Bild, das fasst diese Schwierigkeit perfekt zusammen. Dieser stürmische Ozean ist unser menschliches Bewusstsein und das Lineal, das sind unsere Testverfahren. Und wir müssen uns einfach vor Augen halten, was da auf dem Spiel steht.
Wenn das Lineal falsch angelegt wird, meinst du?
Genau. Im Strafrecht entscheiden diese Gutachten über Zurechnungsfähigkeit. Also landet jemand im normalen Gefängnis oder im Maßnahmenvollzug? Im Zivilrecht geht es um Fragen der Geschäftsfähigkeit oder Testfähigkeit.
Wer kriegt das Erbe? Wer darf Verträge unterschreiben?
Richtig. Und am dramatischsten wird es oft im Familienrecht. Wem wird die Obsorge für ein Kind zugesprochen? Ein methodischer Fehler des Gutachters an dieser Stelle kann buchstäblich Existenzen zerstören.
Puh, ja, das ist eine gewaltige Verantwortung. Bevor wir uns jetzt gleich ansehen, wie diese Methoden bei wirklich extremen Ausnahmesituationen angewendet werden, hier noch ein kurzer, ganz pragmatischer Einschub für dich als Studierenden.
Sehr wichtig, ja.
Um deinen Übungsbericht überhaupt schreiben zu können, musst du nämlich diese Präsenztermine im Auge behalten. Das sind 4 Freitage, immer von 13 Uhr bis 17.30 Uhr, und zwar im Hörsaal GOMR oder eben in der Bibliothek.
Genau, die Daten sollte man sich dick eintragen.
Notier dir den 13. März, 17. April, 22. Mai und 19. Juni. Da wird nämlich genau diese methodische Präzision, über die wir hier reden, aktiv trainiert. Da kommst du also nicht drum herum.
Und weißt du, diese Präzision wird nirgendwo so drastisch auf die Probe gestellt, wie in den Momenten, in denen sämtliche gesellschaftlichen Präventionsmechanismen bereits komplett versagt haben.
Da sprichst du direkt den Amoklauf in Graz an. Das Fallbeispiel aus dem Kursmaterial. Das holt einen ja sofort auf den Boden der Tatsachen zurück. Da nutzt einem die schönste Theorie nichts mehr, wenn die Katastrophe schon passiert ist.
Leider ja.
Aber die Analyse in den Unterlagen zeigt ja, dass solche Taten so gut wie nie wirklich aus dem Nichts kommen. Da explodiert nicht einfach jemand an einem Dienstagvormittag.
Nein, überhaupt nicht. Es gibt da ein klares, empirisch sehr gut belegtes Muster von 3 Risikofaktoren. Diese Trias ist in der Forschung umfassend dokumentiert.
Lass uns da mal reingehen.
Der erste Faktor ist die rein praktische Ebene, also eine leichte Waffenverfügbarkeit. Je leichter der Zugang zu tödlichen Mitteln ist, desto schneller wird aus einer dunklen Fantasie blutiger Ernst.
Logisch.
Der zweite Faktor ist die Vorgeschichte des Täters. Wir finden da fast immer massive Traumatisierungen, teils jahrelanges Mobbing oder eben tiefe psychische Belastungen. Und der dritte Faktor ist dann der aktuelle Auslöser, der sogenannte Trigger.
Lass uns mal bei diesem zweiten Faktor bleiben, dem Mobbing und Trauma. Wie genau formt das den Verstand eines jungen Menschen denn um? Also wie kommt man von Mobbing dazu, dass man auf Menschen schießt? Das ist ja für uns erstmal kein logischer Gedankensprung.
Ja, von außen nicht. Aber wenn ein Gehirn über Jahre hinweg sozialer Ausgrenzung, ständiger Demütigung und chronischem Stress ausgesetzt ist, verändert sich die kognitive Verarbeitung fundamental. Es entsteht ein massiver Tunnelblick.
Das heißt, die Welt wird nur noch als Gefahr gesehen.
Ganz genau. Die Welt wird als rein feindselig wahrgenommen. Die neuroplastischen Prozesse passen das Gehirn buchstäblich an einen permanenten Überlebensmodus an. Empathie tritt komplett in den Hintergrund, weil Selbstschutz oberste Priorität hat.
Wahnsinn.
Und wenn dann der dritte Faktor, also der Trigger, eintritt, und das kann eine schlechte Note sein, eine romantische Zurückweisung, ein Disziplinarverfahren, dann kollabiert dieses fragile System.
Das ist dann der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Richtig. Der Täter sieht in der massiven, finalen Gewaltausübung dann plötzlich den einzigen Weg, um die Kontrolle über ein Leben zurückzugewinnen, in dem er sich jahrelang völlig ohnmächtig gefühlt hat.
Das macht diese Handlungsempfehlungen aus der Vorlesung natürlich extrem nachvollziehbar. Es reicht halt einfach nicht, nach so einem Vorfall nur ein paar mehr Überwachungskameras aufzuhängen. Man muss an die Wurzel.
Absolut. Kameras verändern die neuroplastischen Veränderungen ja nicht.
Eben. Strengere Hintergrundprüfungen bei Waffen sind natürlich das eine. Aber viel wichtiger scheint da ja echt die frühe Intervention zu sein. Also der Ausbau von Schulsozialarbeit, anonyme Meldesysteme. Wir müssen das soziale Umfeld reparieren, bevor das Gehirn überhaupt in diesen isolierten Überlebensmodus schalten muss.
Das ist der systemische Präventionsansatz, von dem wir sprechen. Ein regelmäßiger, wirklich strukturierter Austausch auf nationaler Ebene zwischen Psychologen, der Polizei, Pädagogen und natürlich der Politik.
Mhm.
Prävention bedeutet letztlich, das soziale Netz so eng zu knüpfen, dass gar niemand erst in diesen totalen Tunnelblick abrutschen kann.
Ja. Und in genau diesem Zusammenhang gibt es im Material eine Anweisung an die Medien, die, glaube ich, bei vielen im ersten Moment echt für Empörung sorgt.
Du meinst die mediale Aufarbeitung?
Ja, genau. Der 21-jährige Täter in Graz hat ja ein Abschiedsvideo und so ein Manifest hinterlassen.
Und die polizeilichen Psychologen warnten die Presse wirklich eindringlich davor, diese Materialien zu veröffentlichen. Dr. Hollerer wird da direkt mit den Worten zitiert, man solle, Zitat, den Ball flach halten.
Ja, eine sehr klare Ansage.
Und da reagiere ich als jemand, der nach Informationen sucht, erst einmal allergisch. Hier wird es nämlich wirklich interessant. Warum dürfen wir die Motive nicht im Detail analysieren? Wenn wir das Warum verstehen, können wir es doch beim nächsten Mal verhindern, oder? Warum also diese mediale Blackbox?
Dieser Reflex ist total menschlich, aber aus forensischer Sicht ist er brandgefährlich. Wenn Zeitungen und Fernsehsender das Manifest eines Amokläufers analysieren, über seine Mobbing-Erfahrungen berichten und womöglich noch sein Video ausstrahlen, tun sie exakt das, worauf der Täter spekuliert hat.
Er wollte die Bühne.
Genau. Er war im Leben ein Niemand, er wurde ignoriert, ausgegrenzt und gedemütigt. Durch die Tat und die anschließende mediale Aufmerksamkeit bekommt er posthum plötzlich die absolute Deutungshoheit. Er wird zur Hauptfigur.
Er inszeniert sich quasi als eine Art dunkler Märtyrer seiner eigenen Umstände.
Und das ist der fatale Hebel für den sogenannten Werther-Effekt, also die Nachahmungstat. Andere gefährdete Jugendliche, die in einer ganz ähnlichen psychologischen Abwärtsspirale stecken, beobachten das ja.
Ah, und die denken sich dann, hey, das funktioniert.
Exakt. Sie sehen, dass dieser Mensch, der dieselben Demütigungen erlitten hat wie sie selbst, plötzlich von der ganzen Welt gehört wird. Die Gewalt wird in ihren Augen plötzlich zu einer validen, ja sogar extrem erfolgreichen Lösungsstrategie.
Das ist heftig.
Deshalb betonen die Richtlinien das so sehr. Die Analyse einzelner Problemlagen des Täters in der Öffentlichkeit gleicht dem Suchen einer Nadel im Heuhaufen. Und es triggert einfach nur weitere Taten. Diese Analyse gehört zwingend in die Hände von Experten, nicht auf die Titelseiten.
Es ist faszinierend und irgendwie auch paradox zugleich. Im Fall eines Amoklaufs müssen wir die innere Wahrheit des Täters vor der Öffentlichkeit verstecken, um die Gesellschaft zu schützen.
Mhm.
Aber wenn wir uns jetzt mal den Gerichtssaal ansehen, da dreht sich plötzlich alles darum, diese innere Wahrheit mit chirurgischer Präzision ans Licht zu zerren. Wie funktioniert das überhaupt? Ein Richter kann sich ja nicht auf sein Bauchgefühl verlassen.
Nein, Bauchgefühl reicht da definitiv nicht aus.
Wenn jetzt ein Zeuge oder ein Angeklagter auf dem Stuhl sitzt und eine Geschichte erzählt, wie extrahiert dieses System die objektive Wahrheit, wenn der Mensch, der da spricht, vielleicht jedes Motiv der Welt hat, zu lügen?
Hier betreten wir das spannende Feld der Aussagepsychologie. Die moderne Forensik stützt sich dabei ganz stark auf die Forschung von Könken aus den 90er Jahren. Er hat das Feld grundlegend sortiert. Und er hat unterschieden zwischen verhaltensorientierten und inhaltsorientierten Ansätzen.
Okay, was weiß das konkret?
Naja, früher dachte man, man könnte einen Lügner an schwitzenden Händen, an einem flackernden Blick oder an so unruhigem Sitzen auf dem Stuhl erkennen.
Der klassische menschliche Lügendetektor halt.
Genau. Aber das ist heute weitgehend überholt. Der Fokus liegt mittlerweile extrem stark auf dem Inhalt des Gesagten, nicht auf der Körpersprache.
Weil sich Verhalten einfach zu leicht kontrollieren oder eben falsch interpretieren lässt, ne? Jemand kann ja völlig unschuldig sein, aber schwitzt trotzdem wie verrückt, einfach weil er panische Angst vor dem Gericht oder dem Richter hat.
Ganz genau. Angst erzeugt die gleichen körperlichen Reaktionen wie Lügen. Eine Lüge ist im Kern ja eine Aussage ohne reale Wahrnehmungsgrundlage. Und das stellt unser Gehirn vor eine gewaltige Herausforderung. Die kognitive Belastung, die sogenannte Cognitive Load, schnellt beim Lügen massiv in die Höhe.
Da habe ich mal ein Bild gehört, das mir echt nicht mehr aus dem Kopf geht. Das passt hier perfekt. Stell dir vor, du sitzt am Laptop.
Mhm.
Eine echte Erinnerung abzurufen, ist, als würdest du ein bereits fertig gespeichertes Video anklicken. Der Player öffnet sich, das Video läuft völlig flüssig ab, dein Arbeitsspeicher merkt das kaum.
Ja.
Aber zu lügen, das ist, als müsste dein Prozessor ein extrem detailliertes 3D-Videospiel komplett in Echtzeit rendern. Du musst die Welt bauen, die Charaktere bewegen, die Dialoge erfinden und das alles, ohne dass es zu Logiklücken kommt.
Ein unglaublicher Aufwand fürs Gehirn.
Richtig. Und während dieser massive Renderprozess da läuft, muss im Hintergrund noch so ein Antivirenprogramm aktiv bleiben. Das ist dann deine Selbstkontrolle, die permanent scannt. Wirke ich auf den Gutachter gerade glaubhaft? Habe ich das gestern auch schon exakt so erzählt?
Genau.
Und irgendwann, zwangsläufig, ist der Arbeitsspeicher einfach voll. Und dann fängt das ganze System an zu ruckeln.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, veranschaulicht diese 3D-Render-Metaphor den Mechanismus wirklich perfekt. Und die forensische Psychologie hat eben Werkzeuge entwickelt, um genau dieses Ruckeln, wie du es nennst, objektiv messbar zu machen.
Wie macht man das?
Das Fundament dafür ist die sogenannte Undeutsch-Hypothese, benannt nach dem Psychologen Udo Undeutsch. Sie besagt, ganz vereinfacht gesagt, erfundene Geschichten haben, wenn man sie analytisch zerlegt, eine signifikant geringere inhaltliche Qualität als echte Erinnerungen.
Okay, aber wie sieht so ein Ruckler im Transkript einer Zeugenaussage dann ganz konkret aus? Worauf achtet ihr da?
Wir arbeiten hier mit sehr strukturierten Katalogen, wie zum Beispiel den Realkennzeichen nach Steller und Könken. Wenn jemand eine echte, komplexe Erinnerung schildert, ist das meistens keine perfekte Hollywood-Story.
Stimmt, Erinnerungen sind oft chaotisch.
Genau. Wahre Berichte enthalten oft unerwartete Komplikationen, völlig unpassende Details oder sogenannte unverstandene Handlungsdetails. Also Dinge, die der Zeuge selbst nicht logisch erklären kann, die aber einfach so passiert sind.
Und man korrigiert sich wahrscheinlich auch öfters, oder?
Exakt. Spontane Selbstkorrekturen sind ein starkes Realkennzeichen. Ein Lügner hingegen, dessen Prozessor, wie du sagtest, ohnehin schon völlig überlastet ist, neigt dazu, eine viel zu glatte, chronologisch perfekte und eigentlich eher detailarme Geschichte abzuliefern.
Ah, okay. Er traut sich gar nicht, unlogische Dinge einzubauen, weil er fürchtet, dadurch unglaubwürdig zu wirken.
Richtig, er überkompensiert. Und deshalb lernt man in diesem Kurs eben auch Instrumente wie die Slick-Kriterien zur Beschwerdenvalidität. Man sucht nicht nach der Pinocchio-Nase, man sucht nach diesen kognitiven Überlastungssymptomen.
Das ist methodisch wahnsinnig beeindruckend. Aber weißt du, wenn wir jetzt diese ganzen Werkzeuge zur Hand haben, die Psychometrie, die Realkennzeichen, die Risikoanalyse, dann messen wir ja ständig den Menschen.
Mhm.
Und dann nimmt dieses Studienmaterial gegen Ende eine echt philosophische Wendung, die man in so einem harten, empirischen Fach gar nicht unbedingt erwarten würde. Welches Menschenbild liegt dieser ganzen Maschinerie da eigentlich zugrunde?
Das ist der Moment, in dem Professor Klopf den Blickwinkel extrem weitet. Wir sprechen hier von einem dynamischen Modell der forensischen Neuropsychologie. Man muss sich das als ein gewaltiges Spannungsfeld zwischen zwei Polen vorstellen.
Okay, welche Pole?
Auf der einen Seite haben wir die sogenannte Linkspsychologie, die extrem stark von den Sozialwissenschaften geprägt ist. Sie blickt von unten nach oben, also bottom-up.
Was heißt das in der Praxis?
Sie geht davon aus, dass der Mensch primär durch seine Umwelt, seine Erziehung und sein System geformt wird.
Verstehe. Und auf der anderen Seite steht dann das Gericht, also top-down. Wie genau passt das zusammen?
Die Rechtspsychologie, also das formelle Rechtssystem, funktioniert zwangsläufig hierarchisch. Top-down. Gesetze müssen für alle universell gelten. Du darfst nicht stehlen, völlig unabhängig davon, wie schwer oder traumatisch deine Kindheit war. Das Gesetz zwingt der Gesellschaft von oben eine feste Ordnung auf.
Mhm.
Und genau in diesem Reibungspunkt, wo die formbare Natur des Menschen auf die starre Natur des Gesetzes trifft, da operiert die Forensik.
Da wird in den Texten auch ein Satz des Philosophen Gotthard Günther zitiert, der, wie ich finde, wie ein Mantra über diesem ganzen Bereich schwebt. Ein Du ist kein Ding.
Dieser Satz ist essentiell, wirklich, um in diesem Beruf nicht zynisch zu werden. Wir vermessen den Menschen zwar ständig mit unseren Tests, aber wir dürfen ihn niemals auf diese Variablen reduzieren.
Weil er eben kein Objekt ist.
Genau. Subjektivität ist ein Zustand. Es ist das Sein, das sich zu sich selbst verhält. Der britische Autor Joan Brunner hat das 1979 mal sehr drastisch formuliert. Wenn es das absolute Böse überhaupt gibt, dann ist es, einen Menschen wie ein Ding zu behandeln.
Wow, das ist stark.
Und das ist die ständige Gefahr im juristischen System. Jemand begeht eine Straftat, er verstößt gegen Normen, er erzeugt sogenannte Devianz. Diese Devianz führt dann zu sozialer Randständigkeit. Das System stößt ihn einfach ab.
Und genau da greift dann auch eine kognitive Verzerrung, die wir eigentlich alle in uns tragen. Der fundamentale Attributionsfehler.
Oh ja.
Wenn wir sehen, wie jemand am Rand der Gesellschaft steht und kriminell wird, neigen wir ja extrem dazu, sein Verhalten ausschließlich seiner Persönlichkeit zuzuschreiben. Wir sagen dann, er ist ein Dieb, weil er einfach einen schlechten Charakter hat.
Wir blenden den Kontext aus.
Komplett. Wir blenden völlig aus, dass er vielleicht in ein soziologisches oder pädagogisches System geworfen wurde, das ihm kaum andere Optionen gelassen hat. Also, was bedeutet das nun alles? Ich frage dich, lieber Zuhörer, was sticht für dich hier besonders heraus, wenn du das nächste Mal jemanden vielleicht vorschnell verurteilst?
Das greift eigentlich sogar noch tiefer und führt uns zu diesen Begriffen Endowelt und Exowelt, die in den Unterlagen intensiv diskutiert werden.
Erklär das mal kurz.
Wir Menschen leben alle gefangen in unserer eigenen Endowelt, also unserer subjektiven Innenperspektive. Von dort aus versuchen wir verzweifelt, die Exowelt, also die Realität da draußen und eben auch die Innenwelt anderer Menschen irgendwie zu begreifen.
Aber diese Wahrnehmung ist ja immer limitiert.
Das Erscheinen einer Differenz zwischen System und Umwelt, zwischen Innen und Außen, das ist geradezu konstitutiv für unsere Existenz.
Wir können also niemals die absolute, unumstößliche Wahrheit über einen anderen Menschen wissen.
Nie. Wir können uns nur annähern.
Aber wenn das wirklich so ist, wenn wir blind durch unsere eigene Subjektivität stolpern und das Gegenüber eigentlich nie ganz fassen können, wie können wir dann überhaupt jemals gerechte Urteile fällen? Ist das ganze juristische System dann nicht am Ende eine einzige Anmaßung?
Man muss das differenzieren. Es ist paradox, aber genau wegen dieser fundamentalen Unsicherheit existiert das formelle Rechtssystem ja überhaupt erst. Das Material spricht hier vom Kosmos und vom Chaos.
Okay, Chaos ist quasi die menschliche Natur.
Das Chaos ist das Unberechenbare, die völlige Ungewissheit über die Motive der anderen, die uns ohne Regeln eigentlich in ständige panische Furcht versetzen müsste. Der Kosmos hingegen ist die gewordene, die strukturierte Ordnung.
Ah, verstehe. Das Rechtssystem.
Unser Rechtssystem mit all seinen dogmatischen Regeln, Paragraphen und starren Strafen ist ja nicht deshalb da, weil es die perfekte absolute Wahrheit über die menschliche Seele besitzt.
Sondern?
Es ist da, weil wir eine formelle Struktur brauchen, um dieses Chaos auf Abstand zu halten. Es gibt uns die Verlässlichkeit und die Bindungssicherheit, die wir zwingend brauchen, um überhaupt als soziale Gesellschaft existieren zu können.
Wir bauen uns also eine künstliche Ordnung, weil wir die natürliche Unordnung der Psyche einfach nicht ertragen könnten.
Genau so ist es.
Das ist echt ein gewaltiger Gedanke, wenn man bedenkt, dass am Ende des Tages ganz normale Menschen in Roben in einem Gerichtssaal sitzen und weitreichende Entscheidungen über das Leben anderer treffen. Das bringt uns auch schon zum Abschluss unserer heutigen Analyse. Und ich möchte dir, unserem Zuhörer, der jetzt vielleicht bald an seinem Übungsbericht sitzt, einen letzten, wirklich weiterführenden Gedanken mitgeben.
Mhm.
Wir haben vorhin über Neuroplastizität gesprochen, darüber, wie extrem stark das Gehirn durch chronischen Stress, durch Mobbing oder auch Armut physisch und kognitiv umgeformt wird. Es passt sich seiner Umwelt an. Und wir haben über den fundamentalen Attributionsfehler gesprochen, der uns ständig dazu verleitet, immer nur dem Individuum die Schuld zu geben und die Situation völlig auszublenden.
Ja.
Wenn das aber beides wahr ist, also wenn unser Verhalten extrem von den Umständen abhängt und unser Gehirn buchstäblich ein Produkt der Umgebung ist, in der wir nun mal aufwachsen, was passiert dann eigentlich bei so einer Verurteilung? Urteilt ein Gericht, das ja, wie du sagtest, den Kosmos der Ordnung repräsentiert, am Ende wirklich über den isolierten, fehlerhaften Menschen?
Das ist die große Frage.
Oder sitzt, wenn der Richter das Urteil spricht, nicht eigentlich immer auch ein kleines Stück weit die Gesellschaft selbst mit auf der Anklagebank? Eben weil sie das Umfeld geschaffen hat, das dieses Gehirn erst geformt hat. Ein Gedanke, den du vielleicht in dein Resümee für den Bericht einfließen lassen kannst. Viel Erfolg beim Strukturieren, viel Erfolg beim Schreiben deines Berichts und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.